SRF 1.
Uhr, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zur Sendung. Der Prozess im Fall Adlin wird unterbrochen. Das Gericht verlangt ein weiteres psychiatrisches Gutachten zum Täter. Abtreibung wird in Polen nicht komplett verboten. Der Aufstand vieler Frauen im Land hat sich gelohnt. Es würde uns nicht wundern, wenn sie uns sagen würden, ihr dürft nicht mehr atmen.
Yani yakında nefes almak da yasak derlerse şaşmayacağız yani.
Die Bürgermeisterin der türkischen Kurdenstadt Diyarbakır erzählt bei einem Besuch in Zürich von Zerstörung, Enteignung, Verfolgung. Und im Tagesgespräch um 1.
Sie haben mir nicht gesagt, dass wir die ganze Welt überwachen.
Heute läuft in der Schweiz der Film Snowden an. Wir haben aus diesem Anlass einen Gast, der ganz nah dran ist am Fall und an Edward Snowden. Sein Schweizer Anwalt Marcel Bossonnet. Rendezvous am Mittag, heute mit Brigitte Kramer. Im Fall der getöteten Sozialtherapeutin Adlin verlangen die Richter des Genfer Kriminalgerichts ein neues psychiatrisches Gutachten. Sie haben darum entschieden, den Prozess gegen einen verurteilten Vergewaltiger heute Abend abzubrechen und zu vertagen, bis das dritte Gutachten vorliegt. Westschweiz-Korrespondentin Barbara Golpi.
2 Tage lang wurden 4 Psychiater angehört, die das Profil des Angeklagten analysiert hatten. Vorgestern ein Schweizer Duo, gestern ein französisches Duo. Aber die Franzosen hatten offenbar zu wenig Zeit, das Dossier detailliert zu studieren. Generalstaatsanwalt Olivier Chornot sprach die beiden beispielsweise darauf an, warum im Gutachten mit keinem Wort erwähnt werde, dass der Angeklagte in einer Endlosschlaufe eine Szene aus dem Film Braveheart anschaute, in der einer Frau die Kehle durchgetrennt wird, obwohl er sogar Notizen dieser Szene bei der Tat dabei hatte. Ob sie den Angeklagten denn überhaupt dazu befragt hätten? Die Franzosen antworteten nur ausweichend und einem rutschten die Worte raus, sie hätten im Gutachten nicht absichtlich Fakten weggelassen, um den Gegner zu täuschen. Ein Raunen ging durch den vollgefüllten Saal des Justizpalastes in Genf. Olivier Chornot schäumte vor Wut und bemerkte sarkastisch, wer denn in einem neutralen Gutachten die Gegner seien. Grund genug für die Richter, um zum Schluss zu kommen, das Gutachten der Franzosen nicht zur Beurteilung des Falles beizuziehen und ein weiteres unabhängiges psychiatrisches Gutachten zu verlangen. Diese Gutachten spielen eine zentrale Rolle, denn es geht um die Frage, ob der Angeklagte lebenslänglich verwahrt wird oder nicht. Der Prozess geht heute Nachmittag noch mit Zeugenaussagen weiter, bevor er vertagt wird, wohl um Monate.
Und nun zu Karin Britsch und weiteren Meldungen des Mittags.
Das polnische Parlament lehnt ein strikteres Abtreibungsgesetz ab. Zuvor hatten Zehntausende Frauen und Männer mehrfach dagegen protestiert und auch die internationale Kritik war nicht leiser geworden. Die Vorlage wurde von den Abgeordneten klar abgelehnt. Im Parlament hat die regierende konservative PiS-Partei die absolute Mehrheit. Das Gesetz wollte Schwangerschaftsabbrüche verbieten und Frauen und Ärzte hätten nach Abtreibungen zu Haftstrafen verurteilt werden können. Die verstärkte EU-Grenzschutzbehörde hat ihre Arbeit aufgenommen. Der zuständige EU-Kommissar sprach an der bulgarisch-türkischen Grenze von einem historischen Tag. Die Behörde der Europäischen Union für Grenz- und Küstenschutz geht aus der Frontex-Behörde hervor. Sie wurde wegen der Flüchtlingskrise verstärkt. Die Behörde umfasst eine ständig bereitstehende Reserve von 1500 Grenzschützern, die in Krisensituationen schnell an die EU-Außengrenzen geschickt werden können. Deutsche Finanzbehörden dürfen Hausdurchsuchungen machen, auch wenn ihre Informationen auf illegal gekauften Steuer-CDs beruhen. Das hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entschieden. Die Verwendung solcher Daten habe nicht gegen das Recht auf Schutz der Privatsphäre verstoßen. Geklagt hatte ein deutsches Ehepaar, dessen Wohnung 2008 durchsucht worden war. Die Durchsuchung basierte auf Daten, die ein Bankmitarbeiter in Liechtenstein illegal kopiert und dann an deutsche Behörden verkauft hatte. Im Fall der Werbeallianz Admeira von SRG, Swisscom und Ringier muss das Departement UVEC den Verband Schweizer Medien und verschiedene Medienunternehmen anhören. Dies hat das Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen entschieden. Das UVEC hatte die Werbeallianz gut geheißen, ohne die Meinung des Medienverbandes und der Medienhäuser zu berücksichtigen. Diese reichten in der Folge beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde ein. Der Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts kann ans Bundesgericht weitergezogen werden. Über die vom Parlament in der Sommersession beschlossene Unternehmenssteuerreform 3 entscheidet das Volk. Die für ein Referendum nötigen Unterschriften sind fristgerecht eingereicht worden. Damit wird voraussichtlich am 12. Februar an der Urne darüber abgestimmt. Mit der Unternehmenssteuerreform 3 sollen Steuerprivilegien für internationale Unternehmen abgeschafft werden. Aus Sicht des Referendumskomitees würden damit aber nur neue Steuerschlupflöcher geschaffen. Im Komitee sind die Parteien SP und Grüne, diverse Jungparteien sowie der Gewerkschaftsbund und die Unia. Die Konjunkturforscher der ETH Zürich haben ihre Prognose nach oben korrigiert. Statt dem bisher erwarteten Wachstum von 1% dürfte die Wirtschaft bis Ende Jahr um 1,6% zulegen. Nach dem letzten Jahr, das von der Aufhebung des Euro-Mindestkurses geprägt gewesen sei, hätten sich die Rahmenbedingungen für die Schweizer Wirtschaft gebessert. Auch das Staatssekretariat für Wirtschaft hatte kürzlich seine Prognose für das laufende Jahr leicht angehoben auf 1,5%. Nach der Abschaltung des Reaktors 1 im Kernkraftwerk Betznau fällt auch das AKW Leibstadt für längere Zeit aus. Grund ist Rost an Brennelementen. Diese müssen nun repariert oder ersetzt werden, wie die Betreiber mitteilen. Die Schäden seien bei der Jahresrevision entdeckt worden. Das AKW Leibstadt bleibt demnach bis nächsten Februar abgestellt. In Betznau ist der Reaktor 1 seit anderthalb Jahren nicht mehr am Netz. Damals wurden im Druckbehälter fast 1000 fehlerhafte Materialstellen entdeckt. Das Wetter. Heute Nachmittag scheint vielerorts die Sonne. Morgen liegt dann teils zäher Hochnebel über der Schweiz. Außerhalb des Nebels und oberhalb von rund 1500 Metern scheint die Sonne. Die Bise wird etwas schwächer, es bleibt aber kühl bei rund 11 Grad im Norden und 17 Grad im Süden.
Frauen dürfen nur abtreiben, wenn sie vergewaltigt worden sind, ihr Leben in Gefahr ist oder das Kind eine schwere Behinderung hat. Polen hat eines der schärfsten Abtreibungsgesetze. Und es hätte noch schärfer werden sollen. Extreme Abtreibungsgegner forderten nämlich, dass Abtreibungen ganz verboten werden. Doch dagegen hatten Frauen im ganzen Land protestiert, mit Erfolg. Das polnische Parlament, das von der konservativen Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit dominiert wird, hat die Verschärfung heute abgelehnt. Urs Bruder.
In Warschau gingen am Montag 30.000 schwarz gekleidete Frauen bei Wind und Wetter auf die Straße. Im ganzen Land streikten Frauen, sie gingen weder zur Arbeit noch kochten sie. Viele, die zur Arbeit gingen, trugen schwarz. Und auf einmal war der Widerstand gegen das totale Abtreibungsverbot sehr sichtbar. Die Proteste der Frauen ließen uns nachdenken und haben uns Bescheidenheit gelehrt. So nun der polnische Wissenschaftsminister. Denkstoff lieferten der regierenden Partei Recht und Gerechtigkeit auch Umfragen. Über ein Viertel der Bevölkerung wünscht sich demnach keine Verschärfung, sondern eine Lockerung des Abtreibungsgesetzes. Eine Mehrheit ist zufrieden mit dem bestehenden Gesetz, das Abtreibung erlaubt bei einer schweren Missbildung des Fötus oder nach einer Vergewaltigung. Und nur eine sehr kleine Minderheit ist dafür, eine Abtreibung auch in diesen Fällen nicht nur zu verbieten, sondern sogar mit bis zu 5 Jahren Gefängnis zu bestrafen. Die Partei stand also vor der Wahl, eine große Mehrheit der Bevölkerung vor den Kopf zu stoßen oder die eher kleine Schar ultrakatholischer und ultrakonservativer Leute zu enttäuschen, die zu ihren Stammwählern gehören. Eine einfache Rechnung, zumal Parteichef Kaczynskis Verhältnis zur Kirche vielleicht innig, auf jeden Fall aber taktisch ist. Der fundamentalistische Pater Rizik und dessen einflussreiches Radio Maria mögen jetzt toben. Doch bis zu den nächsten Wahlen bleibt noch viel Zeit, sie wieder milde zu stimmen. Mit der Unterstützung des totalen Abtreibungsverbotes hätte sich die Regierungspartei in die Ecke der Ewiggestrigen gestellt. Stattdessen präsentiert sie sich jetzt als sensibel gegenüber gesellschaftlichen Stimmungen. In Wirklichkeit aber hat sie nur eine extreme Initiative abgelehnt. und sie hat damit einen unangenehmen Stolperstein schnell aus dem Weg geräumt. Wenn die Partei tatsächlich zu Bescheidenheit fähig wäre, dann hätte sie auch längst im Streit um das von ihr gelähmte polnische Verfassungsgericht nachgegeben. Ein Thema, das, obwohl weniger emotional, noch größere Proteste ausgelöst hatte als das geplante Abtreibungsverbot. Doch da bewegt sich die Regierung nicht, denn Verfassungsrichter könnten die Regierung in die demokratischen Schranken verweisen. Abtreibende Frauen können das nicht. Der starke Mann Polens, Parteichef Jarosław Kaczynski, wird sein Land weiterhin mit aller Kraft umbauen. Sein Ziel bleibt eine weniger offene und viel nationalistischere Gesellschaft. Und seine Mittel bleiben aus rechtsstaatlicher Sicht bedenklich. Die Ablehnung eines radikalen Abtreibungsverbots ändert daran nichts.
Osteuropa-Korrespondent Urs Bruder. Und so geht es bei uns weiter.
Antonio Guterres wird wohl neuer UNO-Generalsekretär. Er verkörpert so gar nicht, was man im Vorfeld erwartet hat. Wir wollen wissen, warum er trotzdem das Rennen gemacht hat. Dann drehen wir die Zeit zurück.
Obstnahrung statt Schnapsüberfluss. Obstnahrung zur Stärkung unserer Landesversorgung.
Oder Kampf der Schnapspest. Ein neues Buch rollt die Geschichte der Schweizer Alkoholpolitik auf. Und kurz vor eins: Wahlen in den USA seien eine Blackbox. Es gebe keine Transparenz.
Voting happens in a black box. You know, there really is no transparency into our elections.
Sagt ein Jungunternehmer. Mit der Blockchain-Technologie will er Abstimmungen nun sicherer machen, auch vor Hackern. Eigentlich passt er nicht ins Profil, das die UNO für den Posten des Generalsekretärs aufgestellt hat, Antonio Guterres. Trotzdem wird der Portugiese mit allergrößter Wahrscheinlichkeit Nachfolger von Ban Ki-moon. Seine Wahl dürfte nur noch eine Formsache sein. Frage an Auslandredaktor Freddy Gsteiger. Eigentlich war man sich ja einig, jetzt wäre es einmal Zeit für eine Frau. Waren die Kandidatinnen zu schlecht?
Nein, das kann man überhaupt nicht sagen. Diesmal war ja zum ersten Mal der Prozess der Kandidatenkür transparenter und deshalb weiß man, welche Frauen im Rennen waren. 7 von 13 Kandidaten waren Frauen, zum Beispiel die neuseeländische Ex-Premierministerin Helen Clark, die UNESCO-Chefin Bokova, die EU-Kommissarin Georgieva. Das sind alles Frauen, denen man das Amt wirklich hätte zutrauen können. Aber entscheidend bei der Wahl des Generalsekretärs ist nicht, was die Mehrheit der Länder will. Viele wollten in der Tat eine Frau, sondern das, was die 5 Vetomächte wollen. Und da war offenbar das Argument, es muss nun eine Frau sein, nicht ein großes Argument. Vor allem die Amerikaner, die Russen und die Chinesen haben sich überhaupt nicht geäußert zur Frage, ob es eine Frau sein muss. Nur die Engländer haben das gefordert. Und deswegen hat das am Schluss eben nicht eine große Rolle gespielt, die Geschlechterfrage.
Guterres ist Westeuropäer. Im Vorfeld hieß es, man wolle lieber einmal jemanden aus Osteuropa. Auch diesen Anspruch hat man fallen lassen, weil Guterres schlicht der Beste ist für das Amt des UNO-Generalsekretärs.
Es ist in der Tat so, nach dem inoffiziellen Rotationsprinzip hätte dieser Sitz diesmal nach Osteuropa gemusst, aber das hat man übergangen, schlicht übergangen. Das hängt damit zusammen, dass Osteuropa eine kleine und auch eine gespaltene Ländergruppe ist. Es gibt auf der einen Seite Russland und Länder, die Russland nahestehen, auf der anderen Seite die osteuropäischen EU- und NATO-Mitgliedländer. Auch da waren die UNO-Vetomächte offensichtlich der Ansicht, diesen Anspruch muss man nicht honorieren, wenn man anderswo jemanden Besseres findet. Und das war ihrer Meinung nach offenbar beim Portugiesen Guterres der Fall.
Guterres gilt als eine starke Persönlichkeit. Er wird wohl nicht nach der Pfeife der UNO-Vetomächte tanzen. Warum hat man sich doch für ihn entschieden?
Das ist in der Tat die eigentlich größte Überraschung, denn bisher waren ja die meisten UNO-Generalsekretäre Ban Ki-moon, der noch Amtsinhaber ist, ein gutes Beispiel dafür, eher schwache Figuren. Selbst Kofi Annan, der vielen noch in Erinnerung ist, war zwar nach außen eine sehr charismatische Figur, aber ein wirklich machtbewusster und machtvoller Generalsekretär war auch er nicht. Denn die UNO-Vetomächte haben in der Tat lieber jemand Pflegeleichtes. Das wird Guterres nicht unbedingt sein. Designer ist eine Führungsfigur, er hat viel Erfahrung, er kennt auch den UNO-Apparat, er verfügt über große Überzeugungskraft, aber man weiß auch, dass der Portugiese Realist ist. Er weiß, dass gegen den Willen von UNO-Vetomächten wenig zu erreichen ist in der UNO und er wird das auch sehr schnell merken, wenn er sein Amt antritt nächstes Jahr, etwa im Syrien-Konflikt.
Das heißt ja aber auch, eigentlich spielt es den UNO-Vetomächten gar nicht so eine große Rolle, ob da eine starke oder eine schwächere Persönlichkeit UNO-Generalsekretär ist.
Also auf jeden Fall ist sicher, dass ein UNO-Generalsekretär in diesem Amt nicht schalten und walten kann, wie er will. Wenn eine zu starke Persönlichkeit am Ruder ist aus Sicht der Vetomächte, dann ist einfach das Verhältnis konfliktträchtiger. Dann gibt es immer wieder Streit, dann möchte der Generalsekretär mehr erreichen, als er eben aufgrund der Kräfteverhältnisse erreichen kann. Wenn eher eine schwache Persönlichkeit am Ruder ist, dann ist dieses Verhältnis entspannter.
Von unterwegs Freddy Gsteiger, unser Fachmann für internationale Beziehungen. Wieder hunderte Lehrer entlassen, wieder Journalisten verhaftet, wieder Oppositionelle angeklagt. Fast täglich hören wir solche Nachrichten aus der Türkei. Seit dem gescheiterten Putsch Mitte Juli sitzen Zehntausende Türkinnen und Türken in Untersuchungshaft oder sind aus dem öffentlichen Dienst entlassen worden. Besonders hart geht Präsident Erdogan gegen die Kurden vor. In den kurdischen Städten im Südosten des Landes zum Beispiel, in Diyarbakir, wo Gülten Keşnak und Ferhat Anlı gewählte Bürgermeister sind. Im Moment besuchen die beiden Zürich. Dort haben sie Irene Meyer von den prekären Verhältnissen erzählt.
Sie kommen aus einem Land, das verstört und aus einem Alltag, den Krieg und Repression prägen. Eine ganz andere Realität als Zürich, wo Gülten Keşnak und Ferhat Anlı eben gelandet sind für ein paar Tage. Der Stadt, mit der sie näher in Kontakt treten werden. Ein Orchester aus Zürich war schon bei uns in Diyarbakir, erzählt Ferhat Anlı. Jetzt geht es darum, dass wir diese Verbindung vertiefen, in Gesprächen mit den politisch Verantwortlichen. Im Zürcher Gemeinderat wurde diese Idee diskutiert. Vielleicht erwachsen daraus konkrete Projekte. Und Gülten Keşnak ergänzt. Es ist für uns wichtig, hier Solidarität zu erfahren, eine Brücke schlagen zwischen hier und dort, das wäre schön. Es sind überlegte Worte, kontrollierte. Für Gülten Keşnak und Ferhat Anlı, eine Kurdin und ein Kurde, die sich das Stadtpräsidium in Diyarbakir teilen, kann jede Aussage gefährlich sein. Keşnak und Anlı gehören der prokurdischen Partei HDP an. Und diese HDP ist für Präsident Erdogan der Feind schlechthin. Ein und dasselbe wie die kurdische Arbeiterpartei PKK, allesamt Terroristen. HDP-Politiker können noch so oft zur Gewaltlosigkeit aufrufen und sich vom Terror der PKK distanzieren. Allein im September wurden in 27 Rathäusern die gewählten kurdischen Stadtpräsidenten abgesetzt, mit der Behauptung, sie unterstützten die PKK. Die türkische Regierung unter Präsident Erdogan hat ihre eigenen Leute eingesetzt, sagt Gülten Keşnak. Ein schwerer Schlag gegen die Demokratie. Damit wird die begrenzte lokale Autonomie der Kurden gestoppt, die sie auf demokratischem Weg erreicht haben. Gestoppt von einem Staatspräsidenten, der unter Ausnahmezustand und per Dekret regiert. In den 2 Jahren, in denen der türkisch-kurdische Friedensprozess anlief und der Krieg Pause machte, konnten die Kurden nämlich in ihren Gebieten im Südosten des Landes dank guter Wahlresultate in viele lokale Behörden einziehen. Die kurdische Zivilgesellschaft hatte sich auf den Weg gemacht, die Dinge friedlich zu verändern, sich gewaltlos aus der Repression zu befreien. Aber das darf offensichtlich nicht sein, sagt Ferhat Anlı. Die HDP hat den Putschversuch des Militärs sofort verurteilt, sagt Anlı. Aber Erdogan tat so, als habe er das nicht gehört. Die Säuberungen halten an, in unvorstellbaren Dimensionen. 11.000 kurdische Lehrer wurden letzten Monat entlassen. Auch ihnen wird vorgeworfen, sie stünden der PKK nahe. Und außerdem wurden 22 kurdische Radio- und Fernsehsender geschlossen, sogar ein Trickfilmsender, der Mickey Mouse auf Kurdisch brachte. Alles zu, so Keşnak. Unterdrückung, wo Demokratie zu wachsen begann. Anlı und Keşnak wissen und verneinen es nicht, dass sich die kurdische Jugend radikalisiert, auch im Krieg, seit über einem Jahr. Diesen Krieg in die Städte zu tragen und in Istanbul und Ankara Terroranschläge zu verüben, wird auch von vielen Kurden als Fehler der PKK angesehen. Denn die kurdische Bevölkerung hat genug vom jahrzehntelangen Krieg. genug davon, Haus und Hof zu verlieren. So vieles liegt erneut in Trümmern. Zum Beispiel das historische Zentrum von Diyarbakır. Sechs von zehn Stadtteilen sind zerstört. Kirchen, Moscheen, der Kern der Altstadt, UNESCO-Kulturerbe, das Handelszentrum. Alles abgesperrt, die Menschen vertrieben. Wir sehen nur Satellitenbilder, können nicht hinein, sagt Gültan Kejanak. Im März hat die türkische Regierung die Enteignung der Altstadt beschlossen, die Verstaatlichung der Gebäude. Laut Kejanak sind kurdische Einwohner Eigentümer von mehr als zwei Dritteln dieser Häuser. Wenn das Gesetz in Kraft tritt, hat niemand mehr irgendwelche Rechte, kann keiner mehr zurückkehren. Auch in anderen Städten sei die Lage ähnlich und die Stadt Şırnak existiere schon gar nicht mehr. Zerstörung, Enteignung, Verfolgung, Vertreibung, all dies sei heute offizielle Politik dieser Regierung. Es ist die schlimmste Zeit, die ich erlebt habe, die schwerste Repression. Gültan Kejanak deutet nur in einem Nebensatz an, dass sie weiß, wovon sie spricht. Nach dem Putsch von 1980 war sie als junge Frau 4,5 Jahre im Gefängnis. Sie überlebte schwerste Folter. Es würde uns nicht überraschen, wenn sie uns sagen würden, ihr dürft nicht mehr atmen. Das Lachen der ruhigen und kontrollierten Gültan Kejanak ist nur ganz kurz und leise.
Neun Minuten vor eins. Alkohol ist Genussmittel und Droge, Gift und Arznei, Fluch und Segen. Und Alkohol ist ein Milliardengeschäft. In der Schweiz versucht die eidgenössische Alkoholverwaltung, die Herstellung und den Handel zu kontrollieren. Sie hat seit fast 130 Jahren das Monopol auf gebrannte Wasser- und Industriealkohol. Doch die eigenständige Alkoholverwaltung ist bald Geschichte. Sie wird in die Zollverwaltung eingegliedert. Zum Ende dieser Ära erscheint heute das Buch «Rausch und Ordnung» über die Geschichte der Schweizer Alkoholpolitik. Max Ackermann hat daraus ein Kapitel herausgegriffen. Es zeigt den Versuch des Staates, die Bevölkerung von einer gesunden Ernährung zu überzeugen, nach dem Motto «Apfelmus statt Bätziwasser».
Vor 100 Jahren war die Schweiz das obstreichste Land der Welt, behauptet jedenfalls ein Film der eidgenössischen Alkoholverwaltung.
Millionen Obstbäume tragen Früchte. Und im Herbst ist die Ernte so groß, dass es fast nicht möglich scheint, sie sinnvoll zu verwerten. Der überwältigende Obstertrag wird zur Last. Aber er soll sich zum Nutzen des ganzen Volkes wandeln.
Will heißen, esst gesundes Obst, ihr Schweizer, statt aus Früchten und Beeren Schnaps zu brennen.
Darum darf uns auch keine Anstrengung zu groß sein, um die Forderung zu erfüllen, Obstnahrung statt Schnapsüberfluss, Obstnahrung zur Stärkung unserer Landesversorgung.
Für die gute Sache setzte die Alkoholverwaltung auf das damals modernste Kommunikationsmittel, den Film, sagt der Historiker Peter Moser, Leiter des Archivs für Agrargeschichte.
Mit diesen Filmen hat man auch ein ganz großes Publikum erreicht. Diese Filme wurden entweder an speziellen Abenden oder in Kursen, aber vor allem auch in den Kinos gezeigt als Vorfilme von Spielfilmen.
Die Bekämpfung der Schnapspest war das Ziel, so nannten bürgerliche Sozialpolitiker den Alkoholismus in der ländlichen Unterschicht und bei Industriearbeitern. Lange versuchten sie, diese Sucht mit Repression zu bekämpfen. Erst in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts setzte ein Umdenken ein.
Es ist der Alkoholverwaltung respektive der schweizerischen Alkoholpolitik eben gelungen, von diesem Feinddenken wegzukommen und etwas Positives in Anführungszeichen in den Vordergrund zu rücken, nämlich den Konsum von gesundem Obst und Kartoffeln.
Oh, die Äpfel, der ja war in der Vorhang.
Nimm von denen auf, die sind jetzt am besten.
Es blieb aber nicht nur bei Werbung für schöne und gesunde Früchte. Hunderttausende alte Bäume, die nur Brenn- und Mostobst trugen, wurden nach neuen Erkenntnissen geschnitten und mit Tafelsorten veredelt. Mostereien pasteurisierten von nun an alkoholfreien Apfelsaft und kochten ihn zum Teil in Konzentrat ein. Vor allem aber subventionierte der Staat den Transport von Frischobst und verbilligte es für die Armen im Lande.
Herr Lehrer, meine Mutter hat gesagt, sie habe zu wenig Geld, um Äpfel zu kaufen.
Sag deiner Mutter, sie soll sich darüber keine Sorgen machen. für Arbeitslose und minderbemittelte Volkskreise der Städte sowie für bedürftige Wehrmannsfamilien wird Obst zu verbilligten Preisen abgegeben.
Das alles zeitigte Wirkung, sagt Agrarhistoriker Peter Moser. Schon 1935 wird in der Schweiz nur noch halb so viel Schnaps getrunken wie 10 Jahre früher.
Damit ist es eigentlich eine grosse Erfolgsstory. Der Konsum von einheimischem Schnaps, gebranntem Wasser geht stark zurück.
Allerdings waren dafür nicht allein die staatlichen Massnahmen verantwortlich, betont Peter Moser, sondern vor allem der soziale und demografische Wandel und die wirtschaftliche Entwicklung. Auf dem Land gab es immer weniger arme Taglöhner und Knechte, in den Städten stieg das Industrieproletariat in die Mittelschicht auf. Das Elendstrinken wandelte sich nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem Wohlstandstrinken.
Jetzt sind es ganz andere Schichten, die Spirituosen trinken und eben nicht mehr diejenigen Spirituosen, die vorher als Problem angeschaut wurden, sondern Spirituosen, die importiert wurden, amerikanischer Whisky, italienischer Grappa oder russischer Wodka.
Der einheimische Brönz aber, das Bätziwasser, der Trash, spielten eine immer geringere Rolle. Erst heute scheint sich das wieder etwas zu wandeln. Spezialitätenbrände kommen in Mode, wohl nicht ganz im Sinne der Anti-Schnaps-Kampagne aus den 40er Jahren.
Es liegt an uns allen, dafür zu sorgen, dass die Produkte unseres Obstbaus auch in Zukunft die verdiente Wertschätzung unseres Volkes finden. Nützet den Segen.
Der Bericht von Max Ackermann. Und kurz vor eins zur Rendezvous-Serie.
Blockchain, wenn Vertrauen digital wird.
Heute zeigen wir das Potenzial der neuen Technologie für Abstimmungen. Denn viele Staaten und Gemeinden liebäugeln mit einem System, bei welchem die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von zu Hause aus ganz einfach am Computer abstimmen können. Doch es stellt sich immer die Frage, wie sicher ist das? Genau dort setzt Blockchain an. Denn damit ließen sich Wahlergebnisse nachverfolgen und es wäre transparent, wenn jemand versucht, die Ergebnisse zu manipulieren. Das Jungunternehmen Follow My Vote entwickelt in den USA eine Software, die Online-Abstimmungen erlauben könnte und noch sicherer wäre als heutige elektronische Systeme. Priscilla Imboden.
FBI-Warnung Ende August. Die Wahlsysteme zweier US-Bundesstaaten seien gehackt worden, vermutlich aus dem Ausland. Das hat viel Aufsehen erregt wegen den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen. Die Warnung zeigt aber nur einen Teil des Problems auf. Die Wahlmaschinen in den USA sind nicht nur durch externe Hackerangriffe gefährdet, sondern auch durch interne Manipulation. Niemand kann garantieren, dass sie die Stimmen der Wählerinnen und Wähler korrekt zählen. Bei manchen Urnen drückt man einfach einen Knopf und die Stimmen werden ausschließlich elektronisch erfasst. Andere lesen Abstimmungsbögen aus Papier elektronisch ein. Je nach US-Bundesstaat ist es unterschiedlich. Jungunternehmer Adam Ernest erklärt.
Voting happens in a black box. There really is no transparency into our elections.
Die Abstimmungen sind eine Blackbox. Es gibt keine Transparenz. Als Wähler kann ich mich nicht versichern, dass meine Stimme wirklich gezählt wurde. Es gibt keine Möglichkeit, das Ergebnis zu überprüfen. Also gibt es keine Garantie, dass dem Wahlprozedere vertraut werden kann.
At the end of the day, there's no guarantee that election results that are being reported are actually true and accurate.
Im US-Bundesstaat Virginia etwa zeigten Untersuchungen, dass Wahlmaschinen Stimmen ungenau zählten und dass sie problemlos gehackt werden konnten. Virginia hat sie letztes Jahr aus dem Verkehr gezogen, nach 12 Jahren im Einsatz. Einige Experten in den USA verlangen nun, dass die Wahlen wieder auf Papier durchgeführt werden und Menschen die Stimmen auszählen, um vor Hackern gefeit zu sein. Auch das sei fehleranfällig, warnt Adam Ernest. Er sieht einen anderen digitalen Weg, der sichere, unverfälschte Wahlen und damit auch das Vertrauen in den Abstimmungsprozess garantieren könnte. Er gründete deshalb die Firma Follow My Vote. Sie entwickelt eine Software, die auf Blockchain-Technologie basiert. Was das bedeutet, erklärt Mitbegründer Nathan Hort.
What this technology allows us to do is have a ledger, sort of a history of what happened, that can't be tampered with.
Diese Technologie macht es möglich, den ganzen Wahlverlauf aufzuzeichnen. Und diese Informationen können nachträglich nicht verändert werden. denn die Stimmabgabe wird dezentral auf verschiedenen Rechnern gespeichert. Versuche jemand, das Ergebnis irgendwo zu manipulieren, so fliege das auf, sagt Hort. Denn der ursprüngliche Wahlverlauf sei auf den anderen Computern weiterhin gespeichert und sie tauschten diese Information automatisch aus. Die dezentrale Speicherung sichere das System auch gegen Hackerangriffe ab.
It can't be hacked because there is no point to hack.
Es kann nicht gehackt werden, da es keinen zentralen Punkt gibt, wo alles gespeichert ist und den man angreifen kann.
If you can break into that one server, you can confuse that single point of truth.
Auf der Blockchain-Technologie basierende Wahlsysteme würden also viele Vorteile bieten. Follow My Vote führt nun Gespräche mit US-Gemeinden für Pilotprojekte. Und die Firma veranstaltet während den aktuellen Präsidentschaftswahlen eine fiktive Parallelwahl, um die Software zu testen. Sie hätten auch Anfragen aus europäischen Ländern erhalten, berichten die Jungunternehmer. In der Schweiz wartet man noch ab. Bund und Kantone beobachten die Entwicklung mit Interesse, heißt es bei der Bundeskanzlei. Die Technologie sei aber noch jung. Sie wird sich schrittweise entwickeln und beweisen müssen. Etwa bei einfacheren Verfahren wie Vereinsabstimmungen oder der Zählung von Stimmen an Aktionärsversammlungen. Die Firma Follow My Vote ist eine Partnerschaft eingegangen mit einem Hauseigentümerverband in Kanada. An solchen Beispielen muss sich das Blockchain-Abstimmungssystem bewähren, bevor es bei politischen Wahlen einsetzbar ist.
Priscilla Imbuden. Alle unsere Berichte und Gespräche zur Blockchain-Technologie haben wir auf srf.ch/news zusammengestellt. Dazu finden Sie Erklärungen in Text und Grafik. Morgen dann stellen wir Ihnen Gavin Wood vor, einen IT-Spezialisten, der die Blockchain-Technologie entscheidend vorangetrieben hat.
Blockchain. Wenn Vertrauen digital wird.
Eine Minute nach eins. Gleich haben wir im Tagesgespräch auf SRF 1 und 4 einen Gast, der ganz nah dran ist an Edward Snowden. Zum Start des Kinofilms über den amerikanischen Whistleblower reden wir mit dessen Schweizer Anwalt Marcel Bossonnet. Nach den Schlagzeilen mit Karin Britsch.
Der Prozess im sogenannten Fall Adeline wird unterbrochen. Das Genfer Kriminalgericht verlangt ein drittes psychologisches Gutachten. Vor Gericht steht ein verurteilter Vergewaltiger. Er hat gestanden, während eines Freigangs seine Sozialtherapeutin mit einem Messer umgebracht zu haben. Das polnische Parlament lehnt ein strikteres Abtreibungsgesetz ab. Zuvor hatten Zehntausende Frauen und Männer mehrfach dagegen protestiert. Mit dem Gesetz wollte die Regierung Schwangerschaftsabbrüche ganz verbieten und unter Strafe stellen. Die Unternehmenssteuerreform 3 kommt vors Volk. Die nötigen Unterschriften für das Referendum sind eingereicht worden. Mit der Reform sollen Steuerprivilegien für internationale Unternehmen abgeschafft werden. Aus Sicht des Referendumskomitees würden damit aber nur neue Steuerschlupflöcher geschaffen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.